Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Stille Mustermigranten. Die Geschichte der südkoreanischen Einwanderer. Ein Feature von Martin Yoon und Jenny Roth.
Es wirkt wie ein Staatsbesuch, aber diese jungen Koreaner sind gekommen, um zu arbeiten, hart zu arbeiten, unter Tage. Ein Job, den keiner gewohnt ist, denn fast alle sind Akademiker und Staatsbeamte. Umso wichtiger, dass sie sich im Ruhrgebiet heimisch fühlen.
Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich meine schwarzen, naturlockigen, dicken Haare, die ich von meinem Vater geerbt habe. Ich sehe die Konturen meines ovalen Gesichtes und meine dunkelbraunen, hierzulande auffälligen asiatischen Augen.
Im Wohnheim angekommen, zuerst Hühnersuppe bekommen. Hm? Aber war so lecker. Für die Hühnersuppe mit Reiskörner da drin. Ja, die haben wir extra für die Koreaner so dran gedacht.
Bo Kyun-ra kam zusammen mit seiner Frau Kyung-soo nach Deutschland. Auch er war Staatsbeamter im damals armen Korea, konnte aber mit seinem Gehalt seine Großfamilie nicht unterstützen. Mit etwa 1000 Mark Lohn im Bergbau dagegen lockte hier ein Vermögen und dafür nahm er die Strapazen unter Tage gern in Kauf.
Ich bin der Sohn eines koreanischen Bergarbeiters und einer koreanischen Krankenschwester, in Krefeld geboren. Ein Deutscher mit koreanischen Wurzeln, Papierdeutscher, Neudeutsch, Deutscher im Sinne des Grundgesetzes Artikel 116, Mensch mit Migrationshintergrund oder der ewige Ausländer. Ich bin das Produkt deutsch-koreanischer Migrationsgeschichte. Und meinen koreanischen Migrationshintergrund kann ich nicht ablegen. Ich gehe damit schlafen und wache morgens damit auf.
Pünktlich im Dezember 1963 läuft es an. Das Programm zur vorübergehenden Beschäftigung von koreanischen Bergarbeitern im westdeutschen Steinkohlebergbau. Die ersten Arbeiter besteigen am 21. Dezember ein Flugzeug am koreanischen Flughafen Gimpo und machen sich auf in die Bundesrepublik Deutschland. In Westdeutschland herrscht akuter Arbeitskräftemangel, Arbeitslosigkeit in Korea. Eine Win-Win-Situation? Zumindest ist es der Beginn der deutsch-koreanischen Migrationsgeschichte.
Eigentlich wollte mein Vater nach seinem Highschool-Abschluss studieren und er bestand auch die Eingangsprüfung. Doch ohne elterliche Hilfe, der Vater im Krieg gestorben und die Mutter lebte vom Verkauf von Gemüse, konnte er die Studiengebühr nicht aufbringen. So entschloss er sich in einer Nacht- und Nebelaktion, die Familie zu verlassen und zur Armee zu gehen. Am 5. April 1962 endete die dreijährige Wehrdienstpflicht für meinen Vater.
In Daegu gab es keine Arbeit, um zu überleben. Es war eine aussichtslose Situation. Deshalb bin ich nach Busan gegangen, in der Hoffnung auf einen Job. Tatsächlich konnte ich dort auf dem Gukje-Markt als Transporthelfer arbeiten.
Aber die Arbeit im Gukje-Markt, einen der größten Straßenmärkte in Korea, reichte gerade so zum Überleben. Seine Familie konnte er damit nicht unterstützen. Also beschloss er schließlich, seine Heimat zu verlassen. Das war im Jahr 1970. Im koreanischen Reisepass meines Vaters steht vermerkt Purpose of Journey, Employment. Ich frage meinen Vater nach der Ankunft in Deutschland und nach seiner ersten Schicht.
Erstmal, wie er in Deutschland gekommen ist,
ein Deutscher und ein Übersetzer haben uns am Flughafen abgeholt und uns in unser Heim in Dienstlag in Hiesfeld gebracht. Gearbeitet habe ich dann in Oberhausen-Osterfeld. Ein Bus hat uns jeden Morgen abgeholt und abends wieder zurück ins Heim gebracht. Als es das erste Mal unter Tage ging, ging es 800 Meter in die Tiefe. Es war furchtbar. Aber ich sagte mir, selbst wenn ich hier sterben sollte, ich bringe das hier zu Ende. Ich hatte ja nie etwas Vergleichbares gemacht. Aber um zu überleben, war ich bereit, diese Arbeit zu erdulden.
Heute kann mein Vater einfach nicht mehr. Er leidet unter einer chronischen Lungenkrankheit, eine Spätfolge der Arbeit im Bergwerk. Immer wieder muss er ins Krankenhaus wegen akuter Atemnot. Aber es sind nicht nur die Folgen der harten Arbeit, die meinem Vater zu schaffen machen. Er ist nie wirklich heimisch geworden im neuen Land.
Natürlich hatte ich Heimweh und habe heimlich geweint, aber ich habe unsere koreanische Flagge, die Taegukgi, immer in meinem Herzen getragen.
Immer, wenn mein Vater schwermütig wurde, schaltete er die Karaoke-Maschine im Wohnzimmer an und sang sein Lieblingslied. Mannam von No Sayon. Schau nicht zurück, habe kein Bedauern und vergieße keine Träne, heißt es im Text. Wenn Vater dieses Lied sang, wusste ich, dass er an Korea dachte, an die alten Zeiten. Und wie schön es doch wäre, wenn er wieder die Luft seiner alten Heimat atmen könnte. Am Ende blieb mein Vater doch, obwohl viele seiner Freunde nach Korea zurückkehrten. Vor allem eines hielt ihn hier. Meine Mutter, die er kennenlernte, 1971 eine Krankenschwester aus Korea, die es ihm besonders angetan hat. Meine Mutter war eine von rund 10.000 Krankenschwestern, die in den 60er und 70er Jahren kam. Genau wie die Bergarbeiter sollten sie passgenau eine Lücke auf dem deutschen Arbeitsmarkt schließen.
Nach 24-stündigem Flug entsteigen die jungen Koreanerinnen frisch wie der junge Morgen dem riesigen Leib des Flugzeuges. Es ist erstaunlich, man sieht ihren Gesichtern kaum die Strapaze dieses Fluges an. Und es ist ein zauberhaftes Bild, das sich hier unseren Blicken bietet.
Damals erlebt die Bundesrepublik einen ersten und akuten Pflegenotstand. 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs fehlen an westdeutschen Kliniken schätzungsweise 30.000 Krankenschwestern. Ein junger koreanischer Arzt, Stipendiat an der Uniklinik Mainz, ergreift die Initiative. In seiner Heimat gibt es tausende bestens ausgebildeter Krankenschwestern, die dringend Arbeit suchen. Die Klinik ist einverstanden und auch andere Krankenhäuser bekunden Interesse. Also bietet Lee Kliniken in Südkorea die unentgeltliche Vermittlung von Krankenschwestern nach Deutschland. Auf die geschalteten Anzeigen bewerben sich landesweit zunächst etwa 600 gut ausgebildete, ledige und kinderlose Krankenschwestern.
Meine Mutter wollte anfänglich nichts von meinem Vater wissen, doch seine Hartnäckigkeit erweichte sie. Zudem war der Heiratsmarkt für Koreaner dieser Tage noch sehr begrenzt. Andere Bergarbeiter, die bleiben und in Deutschland eine Familie gründen wollten, organisierten deshalb gesellige Tagesausflüge mit dem Bus. In den Zweierreihen wurden ganz strategisch je ein koreanischer Bergmann und eine koreanische Krankenschwester platziert. So entstanden Liebesbeziehungen, Ehen, Kinder und dann doch ein ganzes Leben in Deutschland.
Ich bin älteste von zu Hause, dann wollte ich meine Geschwister auch helfen zur Schule und so, weil wir ein finanzielles Problem hatten.
Meine Mutter war das älteste von 7 Kindern. Sie wuchs in der ländlichen Kleinstadt Hadong auf, die Stadt der Blumen und Wasserwege. Meine Mutter war 22, als sie ihre Koffer packte, um nach Deutschland zu ziehen und so ihre Familie zu unterstützen. Am 23. Januar 1971 landete sie in Frankfurt.
Ich habe gesagt, ja, wir sehen 3 Jahre nichts, weil wenn ich ein Mann werde, auch dann 3 Jahre Soldat gegangen, dann sage ich dann zu meiner Mama und dann Verwandte, dann weinen nichts, dass ich komme 3 Jahre wieder. Dann bin ich dann mehrmals 3 Jahre geworden, sogar fast so 15x3 geworden jetzt.
Ich erinnere mich gut, wie wir Ende der 80er aus unserer kleinen Dreizimmerwohnung in einem multikulturell geprägten Stadtteil Krefelds in der Innenstadt in ein idyllisches 150 Quadratmeter Reihenhaus in einen Vorort zogen. Wer es sich leisten konnte, zog aus der Innenstadt weg. In der ersten Nacht im neuen Haus machte ich kaum ein Auge zu. Es war ungewohnt für mich in der neuen Umgebung. Das Haus kam mir riesig vor. Aber bis zum Kauf des Hauses war es ein langer und beschwerlicher Weg. Hauptziel, die Kinder sollen es einmal besser haben. Und so ist es ja dann auch gekommen. Januar 2019. Auf dem Küchentisch in dem Reihenhaus meiner Eltern dampft der Reis. Es gibt Doenjang-guk, Sojabohnenpastesuppe. Auch wenn sie seit 50 Jahren in Deutschland sind, das koreanische Essen ist geblieben. Und auch im Wohnzimmer hängt eine Kalligrafie des berühmten koreanischen Malers Jong Dong-jun mit der Botschaft Narasarang Bumo Gonggyeong, was so viel bedeutet wie Liebe dein Land und ehre deine Eltern. Zu Hause ist Korea. Und wie immer, wenn meine Tante aus Incheon zu Besuch ist, sprechen sie über die alten Zeiten, über die Nachtschichten, bei der meine Mutter 450 D-Mark netto verdiente, wovon sie einen Großteil nach Korea zu ihrer Familie schickte. Mit einem kleinen Rest lebte sie sparsam, sie gönnte sich kaum etwas. Höchstens ging sie mal mit einer Arbeitskollegin in die Stadt zum Kaffee trinken.
Ihre Arbeit hat uns quasi das Leben gerettet. Und eigentlich wollte ich meiner Schwester nacheifern. Wir wussten nicht, wie schwer es für sie in Deutschland war. Wir haben immer gedacht, dass unsere Schwester eine wichtige und tolle Arbeit leistet. Wir bewunderten sie und sie war immer ein Vorbild für uns.
Als ich mein erstes Buch Lautlos Ja, Sprachlos Nein schrieb, habe ich persönliche Briefe aus Korea entdeckt, die meine Mutter sorgfältig in Klarsichtfolien eingepackt hatte. Die Briefe waren vergilbt und hatten Eselsohren. Meine Mutter hütet sie wie einen Schatz, aber immerhin liest sie einen Brief vom 30. November 1982.
그리운 헨스방 앞 사랑하는 딸 쌀쌀한 겨울이 어느덧 되었다.
Sehnsüchtig an meinen Schwiegersohn, meine liebe Tochter. Liebe Tochter, mach dir keine Sorgen. Herr Jong muss noch 6 Monate Wehrdienst leisten. Wir können irgendwie überleben. Dong Jong wird im März zur Armee gehen müssen. Mach dir keine Sorgen um Gi. Auch Gi muss einmal erfahren, wie es ist, ohne Mutter zu leben. Lieber Schwiegersohn, bitte rauche weniger. Bitte höre auf meine Worte. Liebe Tochter, bitte ernähre dich vernünftig und bleibe gesund. Habt Geduld füreinander und Verständnis. Behandelt euch mit gegenseitigem Respekt. Macht das Beste für die Kinder. Mach dir keine Sorgen, liebe Tochter. Ich werde dich über die Fortschritte vom Onkel informieren. Um die Armut zu überwinden und für eine gute Zukunft, sollten wir dem mit Stolz begegnen. Ich hoffe auf eure Rückmeldung. Ich bin stolz auf euch und aus dem schöpfe ich Kraft. Wir schaffen alles.
Ich habe sehr, dass meine Mama und dann die Geschwister habe ich immer heimlich geweint. Ich habe eine Bilder von, dass meine Herz gehabt, dass bei nackter Schlafen dann. Habe ich immer heimisch geguckt und habe ich irgendwie so geweint dann so. Und da war dann, ja, meinen Mann kennengelernt, dann habe ich Kinder bekommen, habe ich vergessen, dass alles, was diese Einsamkeit und traurig ist.
Nur mit der Sprache tat sie sich schwer, setzte aber alles daran, diese so fremde Sprache zu lernen. Einen begleitenden Deutschkurs gab es nicht. Ein Grund mehr, um sich noch besser mit deutschen Kolleginnen anzufreunden.
Ich wollte nicht Fehler machen. Dann habe ich, ich habe sehr nette Kollegen, da haben die da sogar Bilder gemacht. Dann hat er immer Deutsch beigebracht. Dann hat er gezeigt, dann nochmal gezeigt und hat sogar Bilder gemacht und hat so geschrieben und so.
Koreaner gelten als Musterbeispiel gelungener Integration. Sie arbeiten, sind gebildet, kaum kriminell. Fallen nicht negativ auf, stellen keine politischen Anforderungen, keine Diskussionen um Parallelgesellschaften. Das liegt natürlich auch daran, dass es nur etwa 50.000 Menschen mit koreanischen Wurzeln in Deutschland gibt. Zum Vergleich, türkischstämmige Einwohner gibt es rund 1,5 Millionen. Einer der wichtigsten Unterschiede zu ihnen war, dass die Koreaner, Männer und Frauen, schon bei der Ankunft einen Arbeitsvertrag in der Tasche hatten, sagt Yoo Jae-lee, Koreanistikprofessor an der Universität Tübingen.
Da sie aber in einem funktionierenden Arbeitsvertrag drin sind, werden die 8 Stunden, mindestens 8 Stunden am Tag natürlich mit deutschen Kolleginnen und Kollegen und Kumpeln zu tun haben. Bei den Krankenschwestern ist die Rate der Binationalität sehr hoch. Das hat auch mit dem Arbeitsumfeld zu tun, mit dem Krankenhaus, Pflegedienst. In der Arbeitswelt sind sie ja total integriert. Und das ist ein bisschen anders als bei den Migrantinnen und Migranten aus den Anwerbeländern. Insgesamt kann ich sagen, dass die Koreanerinnen und Koreaner in den 60er, 70er Jahren unter viel widrigeren Umständen nach Deutschland gekommen sind als andere Gastarbeiter, aber im Vergleich zu denen sich viel besser integriert haben.
Aber was heißt das eigentlich, gut integriert sein? Unauffällig sein? Nicht aufbegehren? Keine Ansprüche stellen? In der Wissenschaft werden Kategorien herangezogen, wie die Anzahl binationaler Ehen, der Bildungsgrad der zweiten Generation oder eine niedrige Kriminalitätsrate. Vor allem aber hat die erfolgreiche Integration mit Bildung zu tun. Hier hatten die Koreaner einen Startvorteil, denn sie brachten schon ein hohes Bildungsniveau mit. Fast ein Drittel hatte Abitur oder einen Hochschulabschluss. Ein Erfolg, der seinen Preis hat.
Es gibt die Vorstellung des asiatischen Musterschülers. Die angeblich so gelungene Integration ist eng verknüpft mit positiven Stereotypen wie fleißig, diszipliniert und hochgebildet. Was natürlich den Vorteil hat, dass Asiaten bei Hassdiskussionen außen vor sind und nicht wie türkischstämmige Deutsche angegriffen werden. Allerdings müssen wir immer noch mit diesem lakaienhaften Stereotyp umgehen.
Der starke Zug zum Aufstieg durch Bildung präge die Familien bis heute, sagt Andreas Garmershausen, Integrationsbeauftragter des Berliner Senats. Bildung, nicht Ethnie, ist ihm zufolge dann auch die Schlüsselkategorie der Integrationsfrage.
Wenn wir Iraner in Berlin uns vorstellen, sind fast alles Ärzte oder mindestens Diplomaten. Und Türken, ja, nicht so. Wenn wir mit Leuten in Amerika reden, da haben die Türken alles Intellektuelle. Die haben also einen, das ist für mich so ein Beispiel, dass man das sozusagen, dass ich das doch weniger ethnisch sehe, sondern als irgendwie immer aus dem Kontext, aus dem heraus Migration geschieht.
Germershausen betont, dass der Bildungsanreiz koreanischer Eltern enorm hoch ist und die Kinder dadurch geprägt werden. Schätzungsweise 80% der Koreaner machen Abitur, doppelt so viel wie in der Mehrheitsgesellschaft.
Das ist so ein historischer Ablauf. Ne? Als die Frau Merkel in der Folge von Schröder, der das ja mit der Süßmuth-Kommission vorbereitet hat, das Zuwanderungsgesetz noch 2005 dann durch den Bundestag gebracht hat, da erschien deutsche Sprachkompetenz als das Entscheidende. 2007, 2008 kommt auf einmal sowas auf, eine Diskussion um Brain Waste. Da ist Anerkennung von Qualifikationen und Übergang in den Arbeitsmarkt wird das Entscheidende. Und jetzt erscheint es nach der Flüchtlingsaufnahme, erscheint so ein selbstbestimmtes Leben in einer eigenen Wohnung als das eigentliche Integrationsinstrument zu sein. Und letztlich ist das natürlich Quatsch, das alles so auseinander zu dividieren. Ich glaube schon, dass man das alles braucht, selbstbestimmtes Leben, gutes Leben in den Kiezen, gute Nachbarschaften. Aber Bildung ist für den sozialen Aufstieg in einer Gesellschaft wie der unseren, die anders als in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts nicht mehr auf Hilfsarbeiter abhebt, ist das natürlich sehr wichtig.
Mein Vater schuftete nebenbei noch in einem Waschsalon, um das Geld in unsere Bildung zu investieren. Damit wir, meine beiden Geschwister und ich, unsere teuren Lehrbücher kaufen und Studiengebühren bezahlen konnten, lösten sie ihre Lebensversicherung auf, verkauften ihr Auto. Meine Eltern haben nie Urlaub gemacht und auf jeden Luxus verzichtet. Von Montag bis Freitag arbeitete meine Mutter als Krankenschwester und an den Wochenenden in einem Seniorenwohnheim. Ich erinnere mich, dass sie uns Kindern immer den frischen Reis zum Essen gab und selbst den Reis vom Vortag aß.
Also meine Eltern wollten mich auch immer gerne in einem akademischen Beruf sehen. Also es ist wahrscheinlich bei allen koreanischen Eltern so. Und für meine Eltern war es einfach total schlimm, dass ich Schauspielerin werden wollte. Dann, als die Idee mit dem Restaurant kam, waren sie auch komplett dagegen. Weil, also besonders als Frau, ist es ein Beruf, den die Koreaner sich jetzt nicht für seine Tochter wünschen.
Youngmi Park Snowden ist 39 Jahre alt. Sie öffnet gerade ihren kleinen Kiosk mit koreanischen Spezialitäten in Berlin-Kreuzberg. Gegenüber ihr Restaurant Kimchi Princess. Mittlerweile ist das Lokal mit dem roten Neonlicht und den Barbecue-Spezialitäten stadtbekannt. Auch Youngmis Eltern kamen in den 60er Jahren als Bergarbeiter und Krankenschwester nach Deutschland und blieben.
Meine Mutter war eigentlich ganz glücklich in Deutschland. Also zu der Zeit war das Leben als Frau in Korea noch nicht so gleichberechtigt wie jetzt. Ne? Also die Frauen hatten halt viel weniger Rechte und wurden auch jetzt nicht so als vollwertiger Mensch anerkannt, kann man das jetzt so sagen. Aber sie hat ja auch noch 11 Geschwister, davon halt 2 Brüder. Ja, das war halt immer so, dass es für die Koreaner sehr wichtig war, einen Sohn zu gebären, weil der sozusagen der Stammhalter ist, ne, der Familie. Für meine Mutter, sie hat das einfach schon in ihrer ganzen Kindheit schon erlebt, dass sie einfach nicht so wirklich als vollwertig so angesehen wird. Und deswegen war das für sie halt hier in Deutschland so eine ganz andere Freiheit und auch so ein ganz anderes Bewusstsein. Und das war für sie einfach das Paradies.
Die Koreaner sind gut in der migrantischen Selbstorganisation, wie das in der Fachsprache heißt. Es gibt Organisationen, Vereine und Verbände auf regionaler Ebene, auf städtischer Ebene, auf Bundesebene, sagt Migrationsexperte Lee.
Es ist für die ersten Migrantinnen und Migranten ganz natürlich, dass sie dann nach Landsleuten suchen, mit denen sie sich austauschen können. Also, und auch sprachlich, aber auch kulturell und sozial und auch emotional aufgefangen werden und ein soziales Netzwerk aufbauen. Wenn sie mal ganz ohne Stress irgendwelche Grammatikfehler zu machen, mal in ihrer Heimatsprache sich austauschen wollen, ja? Das können sie in der Mehrheitsgesellschaft so nicht. Ja? Wenn sie mal einfach Kimchi essen wollen und nicht Angst haben müssen, nach Knoblauch zu riechen oder so. Ja? Daher würde ich diese migrantischen Selbstorganisation per se nicht gleich mit Kategorien der Parallelgesellschaft oder so beurteilen.
Vielleicht liegt das auch daran, dass die Koreaner immer schon auch mit Nicht-Koreanern in Kontakt waren. Am Anfang mit Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus oder im Bergwerk. Und später die Kinder mit Schulfreunden oder Nachbarn.
Die Koreaner sind seit 55 Jahren Teil der deutschen Gesellschaft und sind gut integriert, heißt es immer. Und dennoch spielen sie kulturell und gesellschaftlich keine Rolle. Doch die gute Integration wird darüber definiert, dass die Koreaner lautlos und teilnahmslos in der Gesellschaft agieren und nicht konsequent ihre Rechte einfordern, wie zum Beispiel die Türken in Deutschland. Ich finde, die Koreaner in Deutschland haben sich zu gut integriert. Wir sind unauffällig, heben uns von der Masse mit unserem Aussehen ab und dennoch sind wir frei von Individualität. Unsichtbar, wie eine Aspirintablette, die sich in Wasser aufgelöst hat.
Bei gut integriert habe ich mich jetzt auch erstmal gefragt, was ist denn überhaupt gut integriert? Das heißt ja nicht nur, dass man jetzt irgendwie erwerbstätig ist, sondern dass man sich in die Gesellschaft eingliedert oder dass man sozusagen sie vielleicht auch mit seiner anderen Herkunft oder mit seinen kulturellen Einflüssen auch das Leben bereichert. Das zeigt schon, dass sie sehr gut integriert sind.
Aber, sagen viele Koreaner. Und aber, sagt auch der Forscher Lee. Viele Koreaner seien gut in der Schule, machten einen guten Hochschulabschluss. Aber an irgendeinem Punkt breche die Karriere oft ab.
Bei der zweiten Generation beobachten wir, dass sie auch so eine Art gläserne Decke erfahren, ja? Je höher sie steigen. Und es gibt so ein Bild von Asiaten in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und dieses Bild wird repräsentiert auch in den Medien. Entweder sind die Asiaten nicht sichtbar oder wenn sie sichtbar sind, dann werden sie mit bestimmten Stereotypen belegt.
Aufstieg durch Bildung? Sprache ist der Schlüssel zur Integration? Ich glaube, das ist eine Illusion. Nepotismus über Meritokratie. In Deutschland ist Vielfalt in den Führungspositionen ein Lippenbekenntnis. Die meisten Führungspositionen werden nicht anhand der Leistung vergeben, sondern durch Beziehungen. Die Wahrheit ist, die gut ausgebildeten Vietnamesen und Koreaner schaffen es im deutschen Arbeitsmarkt, gemessen an ihren Qualifikationen, nicht bis ganz nach oben, in die Führungsetagen deutscher Unternehmen. Asiaten sind keine Abteilungsleiter, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzende oder Marketingdirektoren. Oft enden sie bei koreanischen Unternehmen in Deutschland oder gehen doch zurück ins Land der Eltern. Und die Diskriminierung fängt schon sehr früh an.
Also ich nehme mal so ein Beispiel. Ja? Ein Kind von 2 koreanischen Menschen wird in einer Familie geboren in Deutschland, ja? Und geht in den Kindergarten, durchläuft die Schule, macht ein gutes Abi, studiert Medizin, Jura oder BWL, ja, die typischen Fächer, die die Koreaner bevorzugen, und kommen in ein gutes Krankenhaus oder werden Rechtsanwälte oder in einer guten Firma und steigen auf. Aber je höher sie steigen und je mehr sie mit anderen konkurrieren und auch um höhere und bessere Posten, desto mehr merken sie, dass sie plötzlich zu einem Koreaner werden.
Ich habe halt eine Zeit lang auch als Schauspielerin gearbeitet in Berlin oder in Deutschland. Da muss ich schon sagen, dass die Asiaten schon immer so ein bisschen so als Stereotype gecastet wurden. Und es halt auch immer noch so ist, glaube ich, in der deutschen Gesellschaft oder beim Film auf jeden Fall, dass man da so als Exot betrachtet wird. Ich hatte auch einfach immer nur Rollen, wo ich sozusagen auch gebrochen Deutsch sprechen musste. Ja, es ist leider halt so, es ist entweder die thailändische Prostituierte oder die eingekaufte Frau aus Asien oder das Fashion Victim.
Aber die Unternehmerin Yongmi findet auch, dass sich etwas bewegt, dass die Vorurteile kleiner werden, selbst im Schauspielbusiness. Und vor allem glaubt sie, dass keine gläserne Decke die Koreaner am Erfolg hindert.
Ich glaube, dass es sowas wie eine gläserne Decke nicht gibt, sondern dass in Deutschland, dass man schon die Chance hat, also wenn man einfach hart arbeitet oder alles gibt oder etwas mit Leidenschaft tut, dass da jeder Erfolg haben kann.
Ich denke, es ist an der Zeit, laut und unangenehm zu werden, Probleme zu machen, sich Gehör zu verschaffen, Forderungen auf Führungspositionen zu stellen, eine sichtbare Gruppe zu werden, die sich nicht so leicht herumschubsen lässt, sich wagen, ins Rampenlicht zu stellen und auf das Recht auf Chancengleichheit und Partizipation zu bestehen. Nur so werden wir in Deutschland eines Tages nicht mehr als Frühlingsrollen, Witzfiguren und Reisfresser angesehen.
Trotz aller Probleme, Deutschland bedeutet nicht nur für die zweite Generation Heimat, sondern inzwischen auch für deren Eltern.
Korea ist meine Geburtsheimat und Deutschland ist, ich bin, das nicht ich, auch Heimat. Beide sind Heimat geworden. Natürliche Heimat ist immer Heimat von Herzen drin, aber so mit dem Kinder kann ich nichts dann zurück. Das. Ich kenne meine Kinder, die Herzen sind koreanisch. Aber die andere ist das deutsche Projekt, aber diese Herze bleibt das koreanisch.
Sie ist auch koreanisch geblieben. Und ihre Kinder fühlen sich, obwohl in Deutschland geboren, auch koreanisch. Das liegt sicher an der Sprache, die bei den meisten Koreanern gepflegt wurde und wird. Und an den vielen Traditionen, die den Alltag der Koreaner und die Identitäten ihrer Kinder und Kindeskinder prägen.
Wir hatten halt immer Kimchi im Kühlschrank, ne, den fermentierten Chinakohl. Und wir haben auch wirklich, sage ich jetzt mal, 80% immer Reis gegessen. Und für meinen Vater war es auch immer so, dass er gesagt hat, also eigentlich ist es für einen Koreaner nicht wirklich so eine vollwertige Mahlzeit, wenn da jetzt kein Reis oder kein Kimchi dabei ist. Und in meiner Erziehung habe ich schon sehr stark erlebt, dass die Werte des Konfuzianismus sehr wichtig sind. Man sagt eigentlich auch nicht zu Älteren den Namen. Da gibt es dann halt verschiedene Formen, wie man die Menschen anreden kann oder sollte oder muss. Also das habe ich halt in meiner Kindheit halt auch schon sehr früh erlebt. Und jetzt, wo ich erwachsen bin und auch selber eine Tochter habe, sehe ich, dass es auch irgendwie für mich auch wichtig ist, dass meine Tochter da diese Werte auch selber versteht oder auch lebt.
Die Koreaner in Deutschland verkörpern eine Migrantengruppe, die am wenigsten öffentliche Anerkennung oder Beachtung erhält und die am leichtesten mit ironischem Spott behandelt wird. Am Anfang der deutsch-koreanischen Migrationsgeschichte stand eine fromme Heuchelei. Der passgenaue Import von Gastarbeitern wurde als technische Entwicklungshilfe ausgegeben, mit dem ausdrücklichen Ziel, die beruflichen Kenntnisse der koreanischen Bergarbeiter zu erweitern und zu vervollkommnen. Dieses Ziel wurde verfehlt. Kaum einer der Rückkehrer arbeitete weiter im Bergbau. Die meisten wurden Taxifahrer oder eröffneten ein Geschäft. Genauso viele blieben allerdings in Deutschland und erweiterten ihre beruflichen Kenntnisse. Schon vor langer Zeit haben sie die Schächte und Gruben verlassen. Eigentlich müssten sie sichtbar sein.
Das war das Feature Stille Mustermigranten, die Geschichte der südkoreanischen Einwanderer von Martin Jun und Jenny Roth. Es sprach Nadja Schulz-Berlinghoff, Technik Andreas Stoffels, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Martin Hartwig.